Danke, Jesus, dass das gilt. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Jetzt schon. Das finde ich das Schöne. Ewigkeit ist jetzt schon da. Und sie war und ist, und wir haben im Deutschen gar keine Worte für das, was wir da sagen sollen. Du bist. Und das ist schön. Und du bist heute, morgen, übermorgen. Danke, du bist. Und so können wir heute mit deiner Liebe rechnen. Wir können damit rechnen, dass du uns ansprichst, dass du uns was zu sagen hast. Aus deinem Wort. Wir durften dich anbeten und du hast was zurückgegeben. So bist du. Und dafür danke ich dir, guter Heiland. Amen. Ja, einen wunderschönen, guten, sonnigen, was auch immer Morgen. Ihr habt ja alle was mitgebracht, es ist euer Morgen. Und ich mische mich da jetzt einfach mal ein in diesen Morgen mit einer Predigt. Bin gespannt, was Gott euch dazu zu sagen hat. Kann ich natürlich nicht jeden Einzelnen hinterfragen, aber es wäre schon mal spannend. Wenn man immer wieder hier vorne steht, denkt man, Mann, du sagst da was und du hoffst, dass da was verändert. Und es wäre schon cool, mal zu wissen, was verändert sich denn da bei den Einzelnen. Aber okay. Wir gehen einen Schritt weiter, heute im ersten Johannesbrief. Wir sind schon bei Kapitel 2 angekommen. In Jesus Christus bleiben, versöhnt leben. Also manche Menschen wünschen sich das ja wirklich von Herzen. Versöhnt zu leben. Da leben sie zum Beispiel mit ihren Nachbarn ständig im Streit. Da hängt ein Ast drüber und da wird eine Grenze nicht eingehalten und der lässt seinen Hund in meinen Garten und was weiß ich, was es da alles so gibt. Schön wäre es, wenn man versöhnt leben könnte oder in der eigenen Familie. Da geht es so drunter und drüber irgendwie von wegen der Familienfrieden, der soll allen heilig sein. Konflikte, Streit, alles Mögliche, wo man nur hinschaut. Und eigentlich müsste es doch total anders sein. Und das nicht nur, weil man überall davon hört, dass Menschen es einfach mögen. Wenn Einigkeit da ist, wenn Frieden da ist, viel lieber als diese ganzen Konflikte und diesen Streit. Sondern auch einfach, weil es diesen Umstand gibt, den viele Menschen gar nicht kennen. Aber ich glaube, der ist durchaus in der Lage, das Problem zu lösen. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, 19, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt, und zwar die ganze, mit allem drum und dran, was man so sieht. Ist spannend, da gehört auch der Schrank dazu, ne? Ist Materie und in Materie ist Jesus und in Jesus ist Gott. Und so hat er die ganze Welt mit sich selber versöhnt. Er rechnet ihnen ihre Sünden nicht zu. Hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Also die ganze Welt ist mit ihrem Schöpfer bereits versöhnt. Wow. Und das seit Jesus gestorben ist, auferstanden und zum Himmel gefahren ist. Und was hat er zurückgelassen? Das Wort von der Versöhnung. Theoretisch müsste es also weder Streit geben, noch Konflikte, noch Kriege oder sonst irgendwelche Auseinandersetzungen. Denn wir sind alle mit Gott versöhnt und damit ja dann letztlich auch miteinander. Aber unsere Realität in Gesellschaft und Welt sieht ja so gar nicht danach aus. Also versöhnt sein, das ist nicht immer so unsere Realität. Vielleicht hört deshalb dieser Satz des Apostels Paulus auch nicht mit dieser Feststellung auf, sondern er hängt da noch eine ganz wichtige Anmerkung dran in Vers 20, wenn er schreibt, so sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Okay, das ist vielleicht für den einen oder anderen im ersten Moment ein bisschen irritierend. Also da kommt diese Feststellung, hey, die ganze Welt ist bereits mit Gott versöhnt. Und dann danach die Aufforderung an alle Nachfolger Jesu, hey, ihr müsst den Menschen aber schon noch sagen, dass sie mit Gott versöhnt sind, wenn ihr Leben gelingen soll. Naja, ich habe mir überlegt, das verhält sich vielleicht so, also Tankrabatt, das ist ja jetzt so in aller Munde. Und da ist man so in der Stadt und da gibt es ganz viele Tankstellen und eine bietet gerade den Sprit 50 Cent billiger an als alle anderen. Also es ist ja nicht so, als ob es diese Tankstelle nicht gäbe, die ist tatsächlich vorhanden. Aber das heißt nicht, dass alle Autofahrer der Stadt auch wissen, dass die gerade ihren Sprit billiger anbietet. Also es muss Menschen geben, die es wissen und die können es dann weitererzählen. Und dann können die Leute hingehen und zu dieser Tankstelle und ihren billigen Sprit tanken. Wir als Nachfolger Jesu, wir wissen, dass die Welt mit Gott versöhnt ist. Jetzt muss es der Rest der Welt noch erfahren. Und damit wir wissen, wovon wir reden, wenn wir von der Botschaft, von der Versöhnung reden und sie weitergeben, lasst uns ein wenig darüber nachdenken, was es heißt, versöhnt zu leben. Und da hilft uns heute der Apostel Johannes in diesem zweiten Kapitel in den Versen 1 bis 6. Ich lese sie uns mal. Meine Kinder. Also schon das ist ein ganz tolles Wort. Meine Kinder heißt ja schon Liebe, alles, was man so an Schönheit hineindenken kann in die Beziehung zu denen er schreibt und damit auch in uns. Also bei allem, was wir so bei so einem Bibeltext gleich an schlechtem Gewissen kriegen, weil da irgendwas Druck macht. Johannes schreibt an seine Kinder und er meint's gut und er will helfen. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Wenn wir hier und heute von Versöhnung reden, und ich glaube, so viel darf ich schon vorwegnehmen, wenn wir von Versöhnung reden, dann reden wir in erster Linie von dieser Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Wenn es diese nicht gibt, das behaupte ich jetzt einfach mal, dann tun wir uns immens schwer mit der Beziehung zwischen den Menschen. Es geht also in erster Linie um Versöhnung zwischen Gott und dem Menschen. Und damit stellt sich ja gleich die Frage, Gott ist ja nicht greifbar. Gott ist für uns ja nicht verfügbar. Können wir Menschen etwas dazu beitragen, dass andere Menschen Versöhnung erleben können? Also außer ihnen die Botschaft von der Versöhnung an Christi stattzubringen. Schauen wir mal bei Paulus nach. Er hat seinem Mitarbeiter Timotheus geschrieben, 1. Timotheus 2, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Also wenn ich diese Worte so lese, immer wieder, dann stehe ich daneben wie so ein kleines Kind. Und ich staune, was Gott alles organisiert hat, um mich mit sich zu versöhnen. Und dabei wird mir dann auch bewusst, wie wenig ich daran beteiligt war. Er hat seinen Sohn Jesus Christus als einzigen Vermittler zwischen Gott und den Menschen eingesetzt. Nebenbei bemerkt ist es der Knockout für alle Religionen, religiöse Strömungen, die den Menschen den Weg in den Himmel, das Paradies, das Nirvana oder sonst was ohne Jesus zeigen wollen. Geht nicht. Gehen wir es also an. Wir staunen und versuchen zu verstehen. Und ich dachte, dabei könnte vielleicht helfen, wenn wir so einen Moment lang mal das Thema ein bisschen umstellen. Wir stellen uns damit die Frage, was heißt es, versöhnt zu leben? Versöhnt zu leben bedeutet, in Jesus bleiben. Und daraus folgt natürlich eine weitere Frage, klar, die sich für uns stellt. Und das heißt, was bedeutet das denn? Was heißt denn, in Jesus bleiben? Ich denke, die Antwort darauf ist der Schlüssel zum Thema Versöhnung. Versuchen wir also eine Antwort zu finden. Ich denke, Johannes hilft uns schon dabei. Einen ersten Teil der Antwort könnten wir finden im ersten Teil des Textes. In Jesus bleiben heißt unserem Herrn zuliebe leben. Dazu beschäftigt sich unser Bibeltext interessanterweise ganz stark mit dem Thema Sünde. Also habe ich gedacht, schauen wir doch mal nach, so ein bisschen, was die Bibel dazu zu sagen hat. Beginnen wir mit dem Alten Testament. Gott hat nach der Sintflut festgestellt, 1. Mose 8, das Dichten und Trachten. Also nicht Gedichte dichten, sondern das Dichten und Trachten, das Bestreben, das Tunwollen des Menschen, des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Komm auf die Welt, niemand hat mir gesagt, wie es geht, bin trotzdem in der Lage, richtig böse zu handeln. Naja, wo nichts Gutes drin ist, sagt die Schrift ja auch, kann auch nichts Gutes rauskommen. Und davon ist keiner ausgenommen. Jeder Mensch ist zunächst mal ein Sünder, wenn er auf die Welt kommt. Im Psalm 51 sagt David zu dieser ganzen Thematik, an dir allein habe ich gesündigt. Okay, wenn also Sünde geschieht, natürlich, augenscheinlich geschieht die in erster Linie immer gegenüber Menschen. Wir machen immer irgendwas an Menschen falsch oder auch an uns selber. Aber in Wirklichkeit richtet sich Sünde immer gegen Gott. Immer gegen Gott und seinen Willen. Denken wir an das Bild, vielleicht kennst du eine oder andere noch oder hat sie ein bisschen im Kopf, was hinter dem Begriff Sünde steht, dieses Bild des Bogenschützens im griechischen Denken, der seinen Bogen anlegt, einen Pfeil drauflegt, abschießt und er verfehlt das Ziel. Das ist das Bild dahinter. Und das zieht nach sich dann, was wir in Hesekiel 18,4 lesen können. Jeder, der sündigt, soll sterben. Ja gut, das ist nichts Neues. Es bestätigt eigentlich nur das, was damals zu Adam und Eva im Paradies schon gesagt wurde, in 1. Mose 2. Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Das war das Ziel. Denn an dem Tage, da du davon isst, also in Klammer, an dem Tag, wenn du das Ziel verfehlst, musst du des Todes sterben. Geistlicher Tod, also die Trennung von Gott, körperlicher Tod, Paradies war der Mensch vollkommen, der hätte ewig leben können. Und wenn man das Alte Testament so anschaut, nimmt die Zahl der Jahre kontinuierlich ab, weil es eben passiert ist und der Körper hat seine Vollkommenheit verloren. Er muss sterben. Damals im Paradies, die erste Zielverfehlung zweier Menschen. Und die ist ja nicht nur so haarscharf am Ziel Gottes vorbeigegangen, sondern die war endgültig, die war unumkehrbar, nicht mehr rückgängig zu machen. Und deshalb muss jeder Mensch sterben wegen der Sünde. Ich habe mir mal versucht, das in der Praxis vorzustellen, wie das denn so aussehen könnte. Also da geht mir zum Beispiel ein liebloser Gedanke durch den Kopf. Ja, und dem stimme ich dann auch zu. Und sofort müsste ich tot umfallen. Habe ich ja gesündigt, ne? Also keinen dummen Gedanken mehr denken, eigentlich. Oder du überlegst dir, wie du aus einer bestimmten Situation herauskommst, ja, so Notlüge vielleicht überlegen, ja. Und in dem Moment, wenn ich sie ausspreche, müsste ich eigentlich tot umfallen. Habe ja gesündigt. Das wäre eigentlich die Sachlage. Und ich dachte mir so, Mann, wenn wir uns das vor Augen führen, dann sollten wir Menschen, also jetzt mal die Menschen, für die, die Nachfolger sind, ist das ja ein ganz anderes Thema. Aber für alle Menschen, wir sollten mit viel mehr Dankbarkeit jeden Morgen aufwachen, dass wir noch leben. Die Gnade Gottes lässt uns am Leben. Lässt alle Menschen am Leben. Die Gnade Gottes. Danke, Jesus, dass ich leben darf, weil du die Welt versöhnt hast. Und jetzt schauen wir uns mal ein paar Stellen im Neuen Testament an, bei denen es um den Umgang mit Sündern und Sünde geht. Hier die Stelle aus unserem Text. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Also nach Johannes ist das das Ziel, Sünde völlig vermeiden. Falls aber außerplanmäßig Sünde geschieht, haben wir einen Fürsprecher beim Vater im Himmel. Wow, da tritt jemand ein für mich, weil ich so schusselig war und mir es immer wieder mal nicht hingekriegt habe, Sünde zu vermeiden. Und Lukas 17 steht auch was ganz Fantastisches zu Sünde und Umgang mit Sünde. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigen würde und 7-mal wieder zu dir käme, dann würden wir sagen, jetzt reicht's. Ne? Meint er doch gar nicht ernst. Ja, Jesus sagt was anderes. Er sagt, dann sollst du ihm vergeben. Finde ich spannend. Also nicht nur so die Augen zumachen vor unserem Verhalten, vor unserem Leben mit Jesus, frei nach dem Motto unserer Gesellschaft, Religion ist ja Privatsache. Ne? Habe ich immer wieder erlebt, mein Leben geht dich überhaupt nichts an. Nein, wir sollen als Christen durchaus auch mal den Finger in die Wunde legen. Aber nicht so von oben herab, so dieses Demütigende, dieses ich weiß es besser, ich bin sauberer als du, ja, ich bin besser und kann die Sünde vermeiden und du, ha. Nein, sondern mit dem Ziel zu heilen. Mit dem Ziel, dem anderen zurechtzuhelfen, mit dem Ziel, Dinge wieder gerade zu biegen, im besten Sinn des Wortes. Und aus diesem Grund stehen auch im Vaterunser zum Beispiel die Worte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich wurde immer gelehrt, ja, das ist die Anweisung von Jesu, dass du um Vergebung für deine Sünden bitten musst. Nein, ist es nicht. Nach 1. Johannes 1, Vers 9 wissen wir, das habe ich ja letztes Mal ein bisschen ausgelegt, dass wir Gott nicht bitten müssen, sondern nur bekennen. Hier geht es darum, dass wir darum bitten sollen, dass Jesus bei unseren Sünden genau den gleichen Maßstab anlegt, den wir in Bezug auf die Sünden bei anderen Menschen anlegen. Also, man müsste eigentlich so sagen, vergib uns so viel, wie wir auch bereit sind, anderen zu vergeben. Das ist hebräisches Denken. Das griechische Denken sieht es ein bisschen anders, von dem wir geprägt sind, aber es geht um das, was Jesus auch in Matthäus 7 sagt, richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet, denn mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Und dann kommt dem Vater unser, so wie du vergibst, so wird auch dir vergeben werden. Und jetzt beten wir das Vater unser und sagen zu Gott, mach so. Ja, müsst euch gut überlegen, wenn ihr das Vater unser betet, ne? Mach so. Vergib mir nur so viel, wie ich auch bereit bin, allen anderen zu vergeben. Und schließlich noch Johannes 8, 11. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Da wurde eine Frau beim Ehebruch ertappt quasi. Frag mich immer wieder, warum haben die den Mann nicht hergezogen? Der Typ war nämlich genauso schlecht dran eigentlich. Hätte nach jüdischem Recht auch gesteinigt werden müssen. Aber okay, es geht hier um die Frau in diesem Bericht. Alle ihre Ankläger waren gegangen. Jesus hat gesagt, wer unter euch ohne Sünde ist, schmeißt zuerst. Ha! Hat keiner hingekriegt, weil er gesagt hat, oh, nee, ohne bin ich nicht. Also sind alle weg gewesen. Und jetzt entlässt Jesus diese Frau mit seiner Vergebung. Sagt, ich verdamme dich nicht. Und dann gibt er ihr noch eine Zielvorgabe für ihr Leben. Sündige hinfort nicht mehr. Lass es. Sünde geht nur außerplanmäßig. Aus Gewohnheit zu sündigen ist keine Option. Oder anders gesagt, Sünde ist für Nachfolger Jesu nicht das Normale. Normal ist, dass wir bestrebt sind, das zu tun, was Gott gerne möchte. Und deshalb ist es auch so wichtig, Gottes Stimme zu hören. Wenn wir Gottes Stimme nicht hören können, dann werden wir uns in unserem Alltag sehr schwer damit tun, herauszufinden, was Gott gerade so möchte in meinem Leben, was ihm jetzt gerade so wichtig ist für mein Leben. Ich vergleiche die Sache immer gerne mit einem Pärchen, das einander lieb hat. Vielleicht habe ich das hier auch schon mal so gesagt. Ich weiß genau, meine Herzallerliebste hat nicht nur ein Herz für mich, sondern auch für gelbe Rosen. Also werde ich ihr natürlich rote Rosen schenken, weil die mag ich gerne. Es ist doch schön, dass man anderen etwas schenkt, was man selber auch gerne mag, oder? Und ich werde mich doch nicht zähneknirschend ihren Allüren beugen. Gelbe Rosen schenken, nur weil das sture Weib so will. Mach ich doch nicht. Weil die einen falschen Geschmack hat in Bezug auf die Farbe bei den Rosen. Also wer sich so zu seiner Liebsten verhält, der muss sich ein paar Gedanken drüber machen. Liebe ich sie wirklich oder hat unsere Freundschaft vielleicht ganz andere Gründe? Wer allerdings seine Freundschaft in Liebe leben möchte, der wird ihr was schenken? Gelbe Rosen. Klar. Nicht, weil er muss. Ah, es war gut, okay, muss ich halt. Nein, weil er sie liebt. Das ist der Punkt. Und ich glaube, dass das ein ganz guter Vergleich ist für unsere Beziehung zu Gott. Für uns, die wir Gott lieben haben. Es geht nicht darum, zähneknirschen, die Standards Gottes irgendwie sich zu beugen und ja zu machen, was er halt will, nur weil ein Mann sich nicht dagegen wehren kann. Das ist so eine rote Rosen, gelbe Rosenfreundschaft. Bringt nichts. Nein, wer Gott lieb hat, der wird neugierig seine Ohren spitzen, der wird seine Augen weit aufhaben und darauf achten, Jesus, was ist dir wichtig? In meinem Leben, für mein Leben, im Leben anderer. Und was Jesus für mein Leben möchte, ganz nach dem Motto, wie es der Apostel Paulus geschrieben hat, ich finde das so fantastisch. Er sagt, ich lebe, ja, stehe hier, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, also in meinem irdischen Leben, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Was für ein Gesundheit, Liebesbeweis. Wow. Und das tut er in diesem Wissen, der Jünger Jesu, was Jesus gesagt hat, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn wir es also genau nehmen, leben wir als Nachfolger Jesu gar nicht selbst. Sondern Jesus möchte durch uns leben. Und das funktioniert nur in einer harmonischen Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Denn Jesus wird keinen Menschen zu irgendetwas zwingen. Das macht er nicht. Das ist so in einer liebevollen Beziehung. Ich zwinge meine Geli auch nicht. Wenn wir mit Jesus zusammen unser Leben meistern möchten, dann ist er bereit, das Seine einfach dazu zu beizutragen. Das tut er, weil er uns liebt. Und nach meiner Erfahrung ist das der Löwenanteil in meinem Leben, was er so macht. Es war für mich so befreiend, als ich eines Tages erkannt habe, Mensch, du musst gar nicht nach den Geboten Gottes leben. Das bist gar nicht du, der das tun muss. Paulus sagt zu uns in Galater 5, zur Freiheit hat dich Christus befreit. Ich bin frei. Jesus hat mich frei gemacht. Auch frei, ihm zu dienen. Das ist ja auch freiwillig. Aber das heißt auf der anderen Seite natürlich nicht, dass die Gebote Gottes für uns Menschen und auch für uns Christen aufgehoben werden. Jesus hat es ja mal gesagt in Matthäus 5, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Er hat es erfüllt. Das heißt, die Gebote sind nicht aufgelöst, sie sind erfüllt, sie sind immer noch Maßstab für mein Leben. Aber das Neue ist daran, in meinem Leben mit Jesus, dass nicht ich versuchen muss, es zu erfüllen, sondern dass er es durch mich erfüllen möchte, muss ich mich dafür öffnen. Kommen wir gleich noch zu. Ich kann ohne ihn nichts tun und er möchte in mir und durch mein Leben handeln. Und das natürlich mit Sicherheit innerhalb seiner Maßstäbe, seiner Standards, seiner Gebote. Für mich war das sehr, sehr, sehr befreiend. Und genau deshalb möchte ich mit meinem ganzen Leben allein meinem Herrn zuliebe leben. Und jetzt der zweite Versuch einer Antwort. In Jesus bleiben heißt, in der Liebe Jesu leben. Was das bedeuten könnte, zeigt uns hauptsächlich die Verse 3 und 4 in 1. Johannes 2. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Hier geht es darum, jemanden zu kennen. Das ist ein wunderbares griechisches Wort dahinter, das heißt ginosko, für alle Griechen unter uns. Heute ist ja Kennen so eine Sache des Denkens. Also wir kennen was Bekanntes, wir nehmen es wahr, wir sehen es mit unseren Augen und sagen, kenne ich, ja, so. Das bedeutet es im Deutschen. Aber in der biblischen Sprache geht die Bedeutung weit darüber hinaus, dieses Kennen. Es ist ein Kennenlernen, das bis zum intimsten Erkennen in einer sexuellen Beziehung gehen kann. Ein Kennen, das keine Geheimnisse außen vor lässt. Ein Kennen, bei dem man nachher über den anderen wirklich Bescheid weiß. In diesem Sinn kann Kennen oder Erkennen der Abschnitt, jeder Abschnitt in diesem Prozess des Kennenlernens sein. Dass ich merke, da ist jemand da. Ich spüre ihn oder sie. Ich erfahre ihn oder sie. Ich lasse mich auf den anderen ein. Ich verstehe ihn. Ich kümmere mich um ihn. Bin persönlich vertraut. Oder dann als Ergebnis, ich kenne ihn. Ich weiß um ihn. Kennen geschieht demnach nicht theoretisch. Das geht nicht. Sondern vor allem ist es ein praktischer Umgang mit dem, was ich erkennen oder kennen will. Und da ist meistens auch Handlungen dabei, Entscheidungen dabei. Und in diesem Sinne geht es weit über das verstandesmäßige Denken hinaus. Johannes geht es hier um eine ganz praktizierte Gemeinschaft mit Jesus, Christus, wenn er von Kennen spricht. Vor diesem Hintergrund könnte man diesen dritten Vers auch ein bisschen anders übersetzen. Und daran merken wir, dass wir ganz enge, praktizierte Gemeinschaft mit Jesus haben, wenn wir seine Gebote halten. Und damit gibt uns Jesus nicht nur einen Maßstab, sondern auch die Qualität unserer Beziehung preis. Ich würde sagen, ganz in dem Sinne dessen, was Jesus mal selbst gesagt hat in der Bergpredigt, Matthäus 7, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Oder man könnte es ein bisschen positiver ausdrücken in Matthäus 5, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn es also um das geht, was wir als die 10 Gebote kennen, oder wenn es um die Aussagen geht, die dem einen oder anderen in der sogenannten Bergpredigt zu einer stetigen Herausforderung in seinem Alltag werden, dann geht es zunächst gar nicht darum, dass ich das einfach nur einhalten muss. Rufen wir uns nochmal in Erinnerung, was war denn der Grund? Warum hat denn Johannes diesen Brief an die Christen in den Gemeinden in Kleinasien geschrieben? Das macht es für uns vielleicht ein bisschen leichter, das Ganze nachzuvollziehen. Der Brief richtet sich ja gegen Irrlehrer, die in der Gemeinde aufgetreten sind, von innen heraus auch noch, das war das Schwierige daran. Und die haben dann die Lehre des Evangeliums auf eine bloße verstandesmäßige Erkenntnis reduziert. Also du musst nur begreifen, ein paar gute Erkenntnisse haben und alles ist in Butter. Und Johannes, der möchte jetzt zu dieser bloßen verstandesmäßigen Erkenntnis, die ja dazugehört. Ihr sitzt ja jetzt auch nicht drin und hoffentlich nicht und schaltet euer Denken aus, weil ihr sagt, brauchen wir nicht. Hilft ja nichts für die Praxis. Doch, wir brauchen das schon. Aber eben nicht nur. Er möchte mit seinen Worten diesen praktischen Gegenpol schaffen, den wir brauchen. Und das bedeutet, es geht ihm nicht nur um die Theorie des Evangeliums, sondern vor allem um praktizierten Glauben. Nicht nur um bloßes Hören, Durchdenken, sondern dass wir das Gehörte, dass wir das Durchdachte in das Alltagsleben unseres Lebens hineinbringen. Das griechische Wort für Gebote halten bedeutet auch noch bewachen, also Gebote bewachen, bewahren, gefangen halten, aufmerksam beobachten. Ich habe gedacht, wow, das kriege ich in meinem Trubel des Alltags nicht so wirklich nebenbei hin. Bewachen und bewahren und so und aufmerksam beobachten. Wenn ich das versuche, dann kann es vielleicht schon passieren, dass ich zu einem Lügner werde. Weil ich zwar annehme, ich kenne Gott, aber in meinem Leben zeigt sich's gar nicht, dass ich gemeinsame Sache mit Jesus mache. An meinen Früchten wird man es dann erkennen. Am Ende der Wanderung des Volkes Israel durch die Wüste hat Mose zu ihnen gesagt, in 5. Mose 32, es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Was er damit sagt ist, eure Worte sind schon richtig, aber es muss sich auch in eurem Leben zeigen, sonst taugt es nicht. Dieses Anliegen finden wir durch die ganze Bibel hindurch. Und wenn wir genau hinschauen, sind es doch gerade die Kritiker der Nachfolger Jesu, die uns vorwerfen, ihr macht immer große Worte. Mit Liebe und was weiß ich was. Und dann werft ihr mit eurem Leben eure Worte wie in den Container. Anstatt, dass wir unser Leben unterstreichen mit unseren Worten, dass sie sagen können, boah, das, was der oder die sagt, das lebt er, das lebt sie, das sehe ich. Johannes sagt, wer nur lebt, wer redet, ohne dass es sie in seinem Leben zeigt, der lebt nicht in der Liebe Jesu. Das ist manchmal so, diese Worte, wo ich denke, boah, hättest du gar nicht angefangen, diesen Brief auszulegen, musst du solche Sachen sagen. Aber Johannes sagt das und ich nehme es mal hin, für mich selber. Für mich sind diese Texte ja auch eine ganz große Herausforderung. Ja, also noch ein Versuch, eine Antwort. In Jesus bleiben heißt aus der Liebe Jesu leben. Dazu lese ich noch die letzten beiden Verse unseres Textes. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Nehmen wir mal an, stehst heute Morgen auf und sagst, mach einen neuen Anfang, ich will wirklich in der Liebe Jesu leben. Ich will nur noch Gemeinschaft mit Jesus haben, auch in meinem Alltag. Also ich will voll rangehen. Was denkst du, wie lang wirst du das wohl durchhalten können? Ach komm, jetzt gib dir ein paar Minuten mehr. Also, wenn du so gestrickt bist wie ich, dann wird es zumindest nicht lange dauern. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich es mal mit meinem Lieblingsthema illustrieren. Das ist das Essen. Es gab und gibt immer wieder Zeit in meinem Leben, da muss ich einfach aufpassen, dass ich nicht aus allen Nähten platze. Das liegt einfach an den Genen. Ich gehe einfach schneller in die Breite, als ich essen kann. Das ist blöd. Aber okay, das ist so. Und unter diesen Genen, da ist auch noch ein ganz schlimmes Gen, ein fatales, ihr kennt das alle. Das ist das zum Kühlschrank gehen. Ganz schlimm. Ihr kennt das. Das bedeutet, ich muss ständig aufpassen, dass ich nicht aus meiner Kleidung herauswachse. Beziehungsweise eigentlich ist das, glaube ich, die Waschmaschine und der Trockner, die immer meine Kleidung kleiner machen, glaube ich. Aber okay, lassen wir das. Gut, auf jeden Fall, ich versuche das jetzt und am ersten Tag klappt das ganz gut. Richtig super. Und am zweiten Tag auch, startet man voll in Lahn in den Tag zum Frühstück. Ja, eine Scheibe Brot, Tasse Kaffee, okay. Mittagessen, nur ein kleiner Teller und so. Gibt es irgendwelche Teller, Ein-Teller-Regeln von irgendjemandem, der ihn so fit machen will und so. Und dann kommt abends jemand auf die Idee, wir gehen Pizza essen. Und anschließend schauen wir noch einen Film an und da Flips und Chips und das ganze Programm. Was denkt ihr, wie es dann um meine Motivation bestellt ist? Denkt ihr, dass es in meinem Verhalten in Bezug auf das, was Gott gerne von mir möchte, anders ist? Natürlich nicht. Und deshalb bin ich froh, dass der Apostel Paulus in seinem Brief an die christliche Gemeinde in Philippi diese Sätze geschrieben hat. Also meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Zusammen mit dem, was ich vorhin schon gesagt habe, brauchen wir uns in Zukunft keine Sorgen mehr machen um Motivation, um die Disziplin. Wir schauen auf Jesus. Und er schenkt uns die Motivation, Disziplin, um ihm nachfolgen zu können. Das ist echt super. Natürlich lässt uns Johannes da nicht ganz von der Leine, wenn er dann nochmal zu uns sagt, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Das bedeutet, wir sind da schon auch selbst gefragt in Bezug auf unser Leben. Wir können nicht so die Hände in den Schoß legen und sagen, na, Gott macht das schon alles. Aber nicht eben nicht in dem Sinne, dass wir selbst Gebote, Anweisungen Gottes aus eigener Kraft erfüllen müssen. Aber wollen, sagt Johannes, wollen müsst ihr schon. Das könnte euer Anteil sein. Sonst wird so eine Mogelpackung. Außen schönes Päckchen, schöne Farben, steht Christ drauf. Innen drin, so ein selbstbestimmtes Leben, das sich irgendwie nicht so nach Gott fragt oder nur ab und zu und so. Ich glaube, dazu bekommen wir keine Hilfe von Jesus. Aber wenn es uns wichtig ist, mit Jesus zu leben, wenn wir wollen, dann wird er uns die Mittel zur Verfügung stellen, die dazu notwendig sind, ein lebenswertes, ein erfolgreiches Christsein führen zu können. Das sage nicht ich, das hat Jesus uns versprochen. Und wir finden es in seinem Wort. Ganz nach dem Motto in 2. Petrus 1, 3. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit, das ist dieses gottgefällige Leben, das bedeutet dieses Wort, Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Also Petrus sagt, wenn du geschnallt hast, um was es heute geht, was dir der Hans-Werner da gesagt hat, dass du es nicht selber musst, sondern dass Gott dir, dann hast du es schon. Wow. Auf diese Weise werden wir ganz sicher mit Jesus versöhnt leben können. Denn er wird unseren Willen, versöhnt zu leben, ganz bestimmt honorieren. Das glaube ich. Und das, indem er uns Kraft gibt, Ausdauer und die Möglichkeiten schenkt, ein solches Leben zu leben. Und als Konsequenz davon werden wir auch in unseren Beziehungen Versöhnung und Harmonie erleben können. Ich habe das bei mir selbst erlebt. Ich möchte es deshalb auch so bezeugen, in meiner Familie, weit darüber hinaus. Wichtig ist und bleibt das, was wir in Hebräer 12 immer wieder gesagt bekommen. Und damit schließe ich. Lasst uns aufsehen zu Jesus. Lasst uns bei Jesus bleiben. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Also nicht auf dich selbst schauen, dein Unvermögen, das, was du nicht kannst, sondern auf Jesus. Sagen, das hast du mir versprochen, auf dich schaue ich, dann kommt's. Wenn wir das tun, dann wird's in unserem Leben heißen dürfen, in Jesus bleiben heißt, versöhnt zu leben. In all unseren Beziehungen und auch in unserer Beziehung zu unserem Erlöser, Befreier, Heiler und Vermittler, Jesus Christus. Amen.